Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte. Und heute sprechen wir über kroatische Faschisten und warum sie nach 1945 keineswegs verschwanden. Sie gingen ins Exil, auch nach Deutschland. Herzlich willkommen bei Déjà-vu Geschichte. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und hier geht es alle zwei Wochen zu den Wurzeln unserer Welt. Verstehe mit dem Blick zurück das Hier und Jetzt besser, dann können wir gemeinsam an einem besseren Morgen arbeiten. Während der Zeit des Kalten Krieges, da kam es weltweit zu inzwischen fast vergessenen Attentaten. Durch rechtsextreme und antijugoslawische Kroaten. Vor allem im Westen und auch in Deutschland. Diese militanten Exilkroaten stehen in einer, ja, wir werden sehen wie, direkten Linie zu den faschistischen Ustascha, die während des Zweiten Weltkriegs von Hitlers Gnaden Kroatien regierten und dort unsagbaren Terror gegenüber jüdischen, serbischen und auch der Roma-Bevölkerung ausübten. Daniel Majc und Carla Reiter haben sich diesen, wie sie es nennen, Krieg im Schatten in Deutschland in einer epischen sechsteiligen Podcast-Reihe für den Hessischen Rundfunk näher angeschaut. Und heute kommt Daniel zu Déjà-vu, um mit mir über diese einfach nicht totzukriegenden Ustascha zu sprechen. Davor nur zwei Dinge. Bitte nimm dir kurz Zeit und abonniere diesen Podcast in der App, wo du ihn gerade hörst. Das hilft mir enorm weiter. Und bleib bitte auch bis zum Schluss dran, denn heute gibt es wieder Geschichte zum Mitmachen. Und das Format hat auch endlich einen neuen Namen. Danke an alle für die vielen Vorschläge. Es heißt Déjà-log. Yay! Und damit aber auch genug von den guten Nachrichten. Reden wir über kroatische Faschos. Hallo Daniel.
Ja, grüß dich. Toll, mal wieder eine Aufnahme mit dem Grabuschnik aus Kärnten. Na super.
Ja, es könnte nicht schlimmer kommen, es tut mir ja leid. So, ich habe mir ja vorgenommen, man sollte ja Leute ja vorstellen. Ich denke, du bist den meisten hier aber ohnehin schon bekannt. Als, sagen wir es wie es ist, die sympathischere Hälfte vom Neues vom Ballaballa Balkan und das sagt nicht viel. Aber du bist heute ja vor allem hier, weil du die kroatische Hälfte eures Podcasts bist und wir wollen heute über die faschistischen Tendenzen deines Volkes reden. Was meinst du?
Meines Volkes? Also bei solchen Gelegenheiten bin ich ja dann doch gerne Bosnier, ja?
Entschuldigung. Ja, aber Anlass ist, dass du ja mit deiner Kollegin Carla Reiter gerade eine Podcast-Reihe für den Hessischen Rundfunk gemacht hast. Krieg im Schatten. Und da geht ihr, ja, letztendlich dem Mord an so einem sogenannten, wir werden dazu kommen, Exilkroaten auf die Spur. Womöglich durch den jugoslawischen Geheimdienst UDBA, wir wissen es nicht. Ja, und das ist jetzt in sechs Teilen erschienen. Du hast mir das alles vorher schon mal geschickt und ich muss sagen, ich habe das Ding ja wirklich übel weggebinged. Ich fand das richtig nice. Und wenn das hier rauskommt, also in unserer Zukunft, dann ist Krieg im Schatten auch überall zu hören. Ist natürlich in den Shownotes und so weiter und so fort. Aber Daniel, eigentlich wollte ich dich ja fragen. Ihr behandelt da den Mord an einem gewissen Nikola Milicevic, genannt Beban. Das war in Frankfurt und er war ein sogenannter Exilkroate. Was ist denn das bitte?
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Eieiei, naja, also wie man an Exil hört, ist es jemand, der im Exil lebt. Auf gut Deutsch, wenn man so will, er war politischer Flüchtling. Es war also ein Kroate, der für sich den Status eines politischen Flüchtlings in Anspruch genommen hat, beziehungsweise Asylbewerber. Also er hatte politisches Asyl in Deutschland. Auf gut Deutsch, er war Gegner des jugoslawischen Regimes. Wenn du sagst, er ist ermordet worden, wir sollten vielleicht sagen, wann er ermordet worden ist, nämlich 1980. Und der gute Mann ist schon Anfang der 60er hier nach Deutschland gekommen. Ich würde jetzt mal behaupten, und ich glaube, da wird mir niemand widersprechen, auch in erster Linie eigentlich sozusagen zum Geld verdienen wahrscheinlich. Aber er hat für sich halt den Anspruch genommen, auch Gegner des jugoslawischen Regimes zu sein. Und ja, Anfang der 60er hat man da als Kroate in Deutschland relativ zügig und relativ verlässlich Asyl bekommen.
Ja, das ist wahrscheinlich eine alte Verbindung. Da, naja, so ein bisschen postfaschistische Gesellschaften, ne? Da kann man auch irgendwie im CDU-Deutschland noch ein bisschen was holen. Aber wie hat diese Community denn so ausgesehen, wenn man sich das anschaut? Also es gab natürlich ab den, lassen wir jetzt nicht lügen, 60er Jahren natürlich auch die Anwerbeabkommen und so weiter. Es gab also viele Leute, die sind hier zum Arbeiten dann hochgekommen. Und dann gab es eben diese ja Leute, die Exil und politisches Asyl für sich in Anspruch genommen haben. Können wir ungefähr sagen, wie viele Leute das so waren, jetzt ungefähr in Deutschland?
Ja, da gibt es halt verschiedene Phasen, ne? Also du deutest es ja schon immer schon an, wir haben ja hier irgendwas mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs zu tun und mit ja den faschistischen Ustascher Staat. Also sagen wir mal so, Exilkroaten oder ja, eine exilkroatische Community in Deutschland gibt es schon seit 1945. Ne? Nach dem Zusammenbruch des Ustascher Staates machen sich ganz schön viele Leute auf den Weg nach Westeuropa. Und einige Tausend sind schon irgendwie Anfang der 50er da. Und Anfang der 60er Jahre steigt diese Zahl dann, also jetzt sprechen wir nur von Kroaten, nicht von irgendwelchen anderen Jugoslawen, schon auf um die 40.000. Und bis Anfang der 80er sprechen wir dann von 600.000 Jugoslawen. Diese Exilkroaten, wie groß diese Community ist, ist immer ein bisschen schwer abzuschätzen, weil diese Exilkroaten, ist halt immer so, ne? Viele beantragen Asyl, obwohl sie eigentlich zum Arbeiten nach Deutschland gekommen sind und sind dann nicht mehr politisch aktiv. Ja, dieser harte Kern von Exilkroaten, das sind vielleicht so in den 70ern so 2000 Leute in Deutschland, ne? Aber es gibt natürlich viel mehr, die politisches Asyl beantragt haben. Aber der Zeitraum, in dem es hier geht, ist, was vielleicht auch ganz wichtig ist zu verstehen. In den 50ern bis Mitte der 60er gibt es eigentlich keinen oder nur sehr wenig legale Wege aus Jugoslawien nach Deutschland zu kommen. Eigentlich, die Leute müssen halt irgendwie illegal über die Grenze. Und das ist auch der Grund, warum viele dann Asyl beantragen, weil sie wollen eigentlich irgendwie Geld verdienen, aber um in Deutschland zu bleiben, ist es halt die einzige Möglichkeit. Aber es gibt natürlich auch Leute, die originär irgendwie aus politischen Gründen aus Jugoslawien fliehen, aus dem sozialistischen Jugoslawien dann wohlgemerkt, und eben nach Deutschland kommen. Also ja, das ist so die Gemengelage, in der sich diese Geschichte, die wir da im Podcast erzählen, entwickelt.
Wenn man es grob zusammenfassen will, da gibt's dann, ich glaube, muss man jetzt nicht allzu tief reingehen, aber wir haben natürlich diese Ustascher Phase im Zweiten Weltkrieg in Kroatien, wo ja von Hitlers Gnaden da so einige Leute unter Ante Pavelic ja ziemlich krasse ja Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verüben. Und das ist schon so, dass ein paar von denen wahrscheinlich mit der Wehrmacht so um 45 schon Richtung Deutschland abgehauen sind. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, so.
Ja, es ist vor allen Dingen, glaube ich, was für Hörer wichtig ist, ist nicht nur, dass da irgendwelche Mitläufer entkommen sind, man muss sich einfach klar machen, die komplette Führungsriege oder fast die komplette Führungsriege der Ustascher, die 4 Jahre lang eine Terrorherrschaft mit Hunderttausenden Toten zu verantworten haben, entkommt nach dem Zweiten Weltkrieg und kann sich in Westeuropa und Südamerika niederlassen und de facto Nachfolgeorganisationen gründen. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen, denn diese Nachfolgeorganisationen, die sind oftmals die Organisationen, die halt diese Exilkroaten, die dann nachfolgen, sozusagen aufnehmen. Und das sind sozusagen deren ja ersten politische Kontakte.
Da haben wir jetzt die Verbindung. Okay, also wir können schon mal sagen, ist eine Entwicklung, die natürlich so in Wellen passiert. Die Ustascher, so ganz ging sie nicht unter 1945, sondern vielleicht eher ein bisschen ins Exil, unter anderem auch nach Deutschland. Ante Pavelic war, glaube ich, in Südamerika, ne? Aber das hat sich halt einfach so ein wenig aufgeteilt.
Ja.
Aber das wäre jetzt ja wahrscheinlich alles, zumindest in Deutschland und ist ja auch lange in Deutschland, nicht so wirklich großartig besprochen worden. In den 50er Jahren, auch in den 60ern, zumindest Anfang noch. Wäre da nicht dann eine gewisse Eskalation reingekommen? Ne? Und da ist ja jetzt irgendwie so ein Punkt, den ich extrem spannend fand an eurer Serie, weil dieser Terror, der jetzt folgt, ne? Es gab ja kroatisch-nationalistischen Terror auf der Welt, von dem hört man de facto nichts. Willst du uns da mal kurz so mitnehmen, was da dann eigentlich so abgegangen ist in diesen Kreisen? Jetzt nicht nur in Deutschland, aber natürlich auch in Deutschland.
Boah, ja, wo sollen wir da anfangen? Ja, also du sagst da einen Punkt, der einer der zentralen Punkte in unserem Podcast Krieg im Schatten ist, nämlich eben der exilkroatische Terror, von dem ganz viele nicht gehört haben, obwohl er für die deutsche Geschichte auch ganz interessant ist, weil ganz viele von Zuständigkeiten von Sicherheitsbehörden, die wir heute noch haben, oder die Möglichkeiten von deutschen Behörden irgendwie ausländische Organisationen in Deutschland zu verbieten, die wurden entwickelt in Reaktion auf die exilkroatischen Vereine, ihre Aktivitäten und insbesondere auch eben Terror- und Gewaltaktionen, die sie gemacht haben. Du hast ja schon gesagt, das geht alles in Wellen. Und man muss sich einfach sagen, in den 50ern halten die meisten von diesen exilkroatischen Organisationen, ich betone auch nochmal, nicht alle davon sind irgendwie mit den Ustasche verbandelt, aber doch eine ganze Menge, halten sozusagen größtenteils die Füße still, wenn sie Terroraktionen machen, dann versuchen sie in Jugoslawien Terroraktionen zu machen, also Leute da einzuschleusen und bewaffnete Aufstände anzuzetteln. Spoiler, geht allesamt schief. Aber was wir dann Anfang der 60er haben, insbesondere in Deutschland, ist, die Zahl der Zuwanderer aus Jugoslawien steigt. Es kommen relativ junge Leute, also Leute, die den Zweiten Weltkrieg als Kinder erlebt haben oder knapp danach geboren worden sind oder kurz bevor dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die kommen jetzt nach Deutschland. Die laufen diesen Organisationen in die Arme, die allesamt für ein unabhängiges Kroatien eintreten. Und die haben jetzt das Problem, die sehen irgendwie, okay, wir ein unabhängiges Kroatien sind wir auch, ja, und diese alten Ustascher, um es mal etwas polemisch zu sagen, die sind seit bald 20 Jahren nur am Reden, Petitionen schreiben und sich zugegebenermaßen ganz gut am Vernetzen mit der deutschen Politik, aber erreichen gar nichts. Und das führt zu einer Eskalation, ja, wo einfach diese jüngere Generation dann irgendwann sagt, wir müssen zu anderen Mitteln greifen. Und dann nehmen wir uns die Ustascher als Vorbild, und jetzt wohlgemerkt die Ustascher nicht als diejenigen, die diesen Marionettenstaat im Zweiten Weltkrieg betrieben haben, sondern die Ustascher als Terrororganisation, die sie vor der Machtergreifung in Kroatien waren. Ne? Also in den 30ern und sonst was, da waren sie ja vor allen Dingen eine Terrororganisation, die versucht hat, Spoiler, auch sehr erfolglos, halt mit Terroraktionen, unter anderem die bekannteste, die Ermordung des jugoslawischen Königs in Marseille, ne, Jugoslawien zu destabilisieren. Ne? Und das nimmt man sich wieder als Vorbild. Und ein Wendepunkt ist dann 1962 mit einer krassen Aktion der 26 Exilkroaten, die einem Geheimbund angehören, der sich Kreuzerbruderschaft nennt, stürmen die Handelsmission Jugoslawiens in Bad Godesberg. Handelsmission, um es zu verstehen, was da los ist. Ne? Jugoslawien und die BRD hatten mal diplomatische Beziehungen in den 50ern, die wurden dann aber abgebrochen, nachdem Jugoslawien die DDR anerkannt hat. Aber damit es noch so etwas wie eine inoffizielle diplomatische Vertretung gibt, hat Jugoslawien eine Handelsmission im Gebäude der schwedischen Botschaft in Bad Godesberg. Also, kleines Büro, wenn man so will. Und die wird jetzt gestürmt von 26 Leuten. Ne? Die machen da Rabatz, die legen Brände, die zerstören das Mobiliar, und als sich ihnen der Hausmeister in den Weg stellt, wird der gnadenlos niedergeschossen. Und was dann passiert ist allerdings, nachdem sie das Gebäude in Brand gesteckt haben, gehen sie auf die Straße, stellen sich dahin und warten, bis die Polizei kommt, damit sie verhaftet werden. Und der Anführer der ganzen Aktion, der ist dann so eiskalt, der geht noch gegenüber in die nächste Kneipe und bestellt sich da erstmal was zu trinken und erklärt, das war jetzt eine Demonstration für die Freiheit des kroatischen Volkes. Ja, das ist dieses berühmte, der berühmte Anschlag von Melem. Ne, Melem ist nochmal ein Ortsteil von Bad Godesberg, nachdem der benannt ist. Und das ist so eine Art Wasserscheide, weil bis dahin haben diese Exilkroaten irgendwie relativ die Füße stillgehalten, und ab jetzt geht das los, was wir im Podcast dann auch Krieg im Schatten nennen.
Das heißt, wir haben jetzt einerseits einen Krieg, sind ja irgendwo zwei Seiten, ne? Wir haben jetzt diese jüngere Riege, sagen wir mal, an radikal nationalistischen Exilkroaten, die da irgendwie der Ustascher nacheifern. Die fangen mit sowas an. Ja, und wir haben aber natürlich gleichzeitig ja auch all das, was so in Jugoslawien passiert. Und in Jugoslawien gibt's ja durchaus Mittel und Wege, wie man mit solchen Aufmüpfungen umzugehen hat. Und ganz vorneweg ist da natürlich der jugoslawische Geheimdienst, die UDBA, zu nennen.
Genau.
Und die wird jetzt aktiv, ne? Und zwar nicht nur in Jugoslawien, sondern eben auch im Ausland und auch in Deutschland.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Stand. Also wenn man sagt, sie wird jetzt aktiv war sie natürlich schon vorher. Ne? Also die UDBA, sage ich jetzt. Also UDBA steht für Udet Državne Bezbednosti, Büro der Staatssicherheit. Ja? Um es vielleicht klar zu machen, also keine Ahnung. Manche Leute sagen, das ist die Stasi von Jugoslawien. Ich würde mal sagen, ja, kann man so ähnlich vergleichen. Aber auf jeden Fall, diesen Geheimdienst gibt es länger und der hat auch schon Erfahrung damit, Leute sozusagen zu entführen oder Gegner des Regimes oder umzubringen. Allen voran, das bekannteste Beispiel war, ein paar Jahre vor diesem Anschlag gab es eben einen Anschlag auf Ante Pavelitsch, den Führer des Ustascher Staates, der heldenhaft im Priestergewand seinerzeit geflohen ist vor den Partisanen und überlebt hat. Der überlebt leider auch dieses Attentat, ich sage ganz bewusst leider. Allerdings nur 2 Jahre, dann stirbt er in den Spätfolgen. Also, was ich damit sagen will, bis dahin, dieser Geheimdienst ist nicht so, als ob er bis dahin die Füße stillgehalten hat, aber er war vor allen Dingen darauf konzentriert, sagen wir mal so, ehemalige Ustascher Größen zu liquidieren oder ihre Helfer zum Beispiel nach Jugoslawien zu entführen, wo sie dann entweder getötet wurden oder meistens erstmal erstmal vernommen oder vor Gericht gestellt. Jetzt gibt's eben diesen Anschlag in Bad Godesberg und danach, ich habe es gesagt, danach beginnt so eine Art Krieg im Schatten. Denn was wir dann jetzt erleben, ist, dass halt sich die Gewalt immer weiter hochschaukelt. Ne? Also die Exilkroaten in Deutschland, insbesondere in ganz Westeuropa, die nehmen das als Fanal, was da in dieser Handelsmission passiert ist. Und es gibt immer weitere Anschläge. Mit Vorliebe übrigens auf ja Personal von Auslandsvertretungen Jugoslawiens im westlichen Ausland. Und auf der anderen Seite reagiert der Geheimdienst oder besser gesagt später die Geheimdienste in Jugoslawien mit gezielten Tötungen im Ausland. Und jetzt nicht mehr nur irgendwie die alten Massenmörder aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern man geht gezielt gegen diejenigen vor, denen man unterstellt, hinter diesem Terror der Exilkroaten zu stecken. Und was wir dann hier erleben, und das ist ein Kapitel, das irgendwie vollkommen in Vergessenheit geraten ist, sind wortwörtlich Dutzende Morde allein in Westdeutschland. Morde und Mordanschläge. Also, ja, also was wir da eine Liste haben, was, man muss bei vielen sagen, mutmaßlich, weil bei vielen ist es nicht bis zum Ende geklärt, aber es sind, man kann problemlos von Dutzenden Anschlägen durch den Geheimdienst allein in Deutschland sprechen.
Und ich meine, auch in einer Zeit, ne, also ich meine, 62 war jetzt Bad Godesberg, das ist deutlich vor dem, wo man sich heute in Deutschland ja viel mehr dran erinnert, aus Gründen, die man diskutieren kann, nämlich RAF und so weiter, ne, also linker Terror. Das ist dann ja auch kein Zufall, was du vorhin gesagt hast, dass eben ganz viel auch der Gesetzeslage und so oder der Zuständigkeiten in Deutschland, in Geheimdiensten und so weiter, darauf beruhen, weil das war halt einfach das erste Mal, dass sowas in dem Ausmaß einfach passiert ist in Nachkriegsdeutschland, ne?
Ganz genau.
Ja, wird ein bisschen übersehen. Ja, und das zieht sich aber im Prinzip jetzt durch, du hast vorhin schon gesagt, ne? Beban wurde 1980 ermordet, das ist ja fast 20 Jahre danach. Also wie hat sich dieser Krieg im Schatten dann so gestaltet? Da ging es einfach ständig hin und her oder kann man da irgendwie davon ausgehen, dass die eine oder andere Seite da in irgendeiner Form einen nennenswerten Erfolg damit erzielen konnte?
Was heißt Erfolg, ne? Also es geht eigentlich, es gibt mehrere Phasen. Man kann diesen Krieg in mehrere Phasen einteilen. Wir haben halt irgendwie die frühen 60er bis Ende der 60er. Wo sozusagen der kroatische Exilterror erstmal so Fahrt aufnimmt. Noch ist das ein relativ neues Phänomen, aber er nimmt relativ schnell Fahrt auf. Ne? Also wenn man dann guckt, was da so passiert, dann reden wir hier von Anschlägen, die zuerst irgendwie alle paar Monate passieren und dann später irgendwann in Anfang der 70er bis Mitte der 70er haben wir das Phänomen, dass eigentlich in einem Sachbuch heißt es im Prinzip statistisch gesehen alle 5 Wochen irgendwo eine Terroraktion von Exilkroaten stattfindet. Ja. Alle 5 Wochen, das muss man ja einfach mal klar machen.
Boah.
Was wir in den 60ern haben, ist zunächst einmal diese Phase, wo die Exilkroaten echt sehr gezielt auch versuchen, halt Personal von Botschaften, also Würdenträger Jugoslawiens, umzubringen. Und das gelingt ihnen teilweise auch. Mehrere Botschaftsangehörige in Deutschland und Frankreich werden ermordet. Es gibt Bombenanschläge. Aber was dann sozusagen wirklich später eine Wegscheide wird, ist dann, als der Terror der Exilkroaten hat Jugoslawien erreicht. Und ein erster Höhepunkt ist dann 1968, da gibt es eine ganze Reihe von Bombenanschlägen, mehrere auf den Hauptbahnhof in Belgrad mit Dutzenden Verletzten, noch keine Toten, aber dann gibt es den großen Bombenanschlag auf ein vollbesetztes Kino in der jugoslawischen Hauptstadt, ne? Das Kino 20. Oktober. Mehr als 80 Menschen werden verletzt, ein Mensch wird getötet, besonders brutal auch irgendwie eine 18-Jährige verliert beide Beine durch eine Bombe, die da platziert wurde. Und wie sich dann zeigt, diese Anschlagsserie, die wurde geplant in Deutschland von einer Gruppe, die später als Bodenseegruppe bekannt wird. Und die spielt eine ganz prominente Rolle bei uns im Podcast, beziehungsweise einer ihrer Angehörigen. Das werde ich jetzt aber nicht spoilern. Entscheidend ist, Aus Deutschland heraus wird diese Anschlagsserie geplant. Okay, dafür werden dann auch Leute verurteilt, allerdings zu Haftstrafen, wo man sagen kann, oh, okay. Wir reden hier immerhin von Anschlägen auf Zivilisten und warum eigentlich so wenig? Also ja, in der Zwischenzeit ist es dann halt auch so, dass der Geheimdienst natürlich immer brutaler wird in seinem Vorgehen. Was wir hier dann reden, ist halt auch, dass man dann insbesondere irgendwie in den Jahren ab 1965 bis 68 auch nicht nur in Deutschland, aber vor allen Dingen auch in Deutschland halt regelmäßig halt die Meldung kriegt, dass irgendwelche Exilkroaten über den Haufen geschossen wurden, also oder durch Bomben, die irgendwo in einem Müllbeutel platziert wurden, irgendwie hoch in die Luft gejagt wurden, ja. Und das sind also wir haben hier diese erste Phase, ne? Und wenn man jetzt denkt, okay, das klingt jetzt schon krass, muss man sagen, hey, wartet mal die 70er ab.
Okay, ja. Ich meine, für den Kontext, da haben wir dazwischen ja natürlich auch noch eine große Entwicklung in Jugoslawien selbst, der sogenannte kroatische Frühling. Da tut sich jetzt auch auf der teilweise radikal-nationalistischen, aber natürlich auch auf der gemäßigt-nationalistischen Seite, auf kroatischer Seite da einiges. Aber den Leuten da im Exil ist es mit ihrer Form des ja letztendlich trotzdem ustaschanahen Radikalnationalismus halt einfach alles zu wenig und die machen halt einfach weiter, ne? Also das hat darauf eigentlich gar keine große Auswirkung.
Ja, kann man so sagen. Ja, es gibt da mehrere Entwicklungen. Also erstmal gibt es diesen, du hast ja gesagt, es gibt diesen kroatischen Frühling. Muss man sich vorstellen, das heißt nicht umsonst kroatischer Frühling, da gibt es Massendemonstrationen, Studierendenstreiks und sonst was. Es ist eine Massenbewegung, die dann allerdings niedergeschlagen wird. Erstens, indem die halt die Führung der kroatischen Kommunisten komplett ausgetauscht wird. Viele Wortführer landen im Gefängnis, viele verlassen das Land. Von außen betrachtet denken jetzt sozusagen diese alten exilkroatischen Strukturen, die immer noch irgendwie von diesen ustaschanahen Verbänden geprägt werden, halt so, okay, die Zeit ist reif und für einen Volksaufstand. Und was sie dann machen, ist vielleicht ihre bekannteste und in Klammern erfolgreichste Aktion. 1972 versuchen dann 19 schwerstbewaffnete kroatische Extremisten halt nach Jugoslawien einzudringen. Es gelingt ihnen auch. Und in Slowenien, also ganz im Norden, entführen sie halt einen LKW-Fahrer, beziehungsweise zwingen den mit vorgehaltener Waffe die 19 schwer bewaffneten Leute nach Bosnien zu fahren und dort wollen sie dann den Aufstand anzetteln. Sehr zu ihrer Überraschung schließt sich irgendwie das Volk diesem Aufstand nicht an, aber sie sind halt 6 Wochen damit beschäftigen sie da Armee und Polizei und das ist halt ein wirklicher Guerillakrieg, der da zeitweise ausbricht, mit 13 Toten auf Seiten der jugoslawischen Sicherheitskräfte. Und von den 19 Angreifern überlebt nur einer, beziehungsweise 4 überleben, aber 3 werden dann auch noch zum Tode verurteilt und nur der Jüngste entgeht der Todesstrafe dann. Also es ist insofern kein Erfolg, als dieser Aufstand, den sie sich erhofft haben, natürlich ausbleibt. Aber trotzdem wird das bis heute irgendwie in rechten Kreisen als großer Erfolg gefeiert, weil was zeigt, Jugoslawien ist angreifbar. Man kann was machen. Und jetzt kommen auf einmal auch Leute aus diesem kroatischen Frühling, die vor der Repression in Jugoslawien flüchten, in den Westen. Und das sind Leute, die sich eher so, naja, es fällt mir schwer, es irgendwie als links zu deklarieren, denn es sind natürlich auch Nationalisten. Aber viele von denen wollen schon eher gerne so wie der coole Che Guevara wahrgenommen werden, wollen wir es mal so sagen. Ne? Die haben ihren Nationalismus und verbrämen den ein bisschen links. Und die gelten halt den Ustaschern natürlich irgendwie als links. Aber die sind für diese alten exilkroatischen Strukturen insofern interessant, als die Kontakt nach Kroatien haben und die wissen, wie die Leute da ticken.
Was ja offensichtlich die anderen irgendwie nicht so ganz gecheckt haben, ne?
Ganz genau. Und jetzt haben wir die Gemengelage, dass die beiden irgendwie zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, für, so zeigt sich dann auch in unseren Recherchen, glaube ich, der absolute Albtraum für die jugoslawischen Sicherheitsbehörden und die Geheimdienste, ne? Dass da irgendwie die alten Ustascher und diese Aufrührer aus dem kroatischen Frühling zusammengehen. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, was in den 70ern noch passiert ist, dann eskaliert dieser Krieg also zusehends, ne? Weil dieses Phoenix, so heißt diese Aktion mit den 19 Bewaffneten, ist natürlich für die jugoslawischen Sicherheitsbehörden das absolute Desaster, weil die haben den Angriff nicht kommen sehen, die konnten ihn nicht aufhalten und sie haben eine ganze Menge Leute verloren. Man muss zudem verstehen, die jugoslawische Führung um Tito lebt ja noch, die sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders. Die glaubt nämlich, dass diese Exilkroaten auch Teil eines Spezialkrieges sind, so heißt das dann, ne? Also sozusagen diese gewalttätigen Exilkroaten, die sind halt irgendwie auch Teil einer größeren Verschwörung des Westens, um halt irgendwie Jugoslawien zu zerstören. Und dementsprechend brutal sind dann die Antworten. Muss ich einfach klammern, ich habe es vorhin schon gesagt, so im Schritt in den 70ern hast du dann alle 5 Wochen Anschläge von Kroaten, von Exilkroaten. Du hast Leute, die die Botschaft in Schweden stürmen und da den schwedischen Botschafter erschießen. Du hast Anschläge in Australien, wo es eine große exilkroatische Community gibt, auf Fußgängerzonen mit Dutzenden Verletzten. Du hast ständig Paketbomben irgendwo oder Anschläge auf Touristenbüros. Und du hast Flugzeugentführungen. Ja, also you name it. Alles, was es gibt. Ne? Ich weiß gar nicht, ich könnte am Ende gar nicht mehr zählen, wie oft zum Beispiel irgendwie das Büro Jugoslawiens bei der UN angegriffen wurde, weil es irgendwie echt ein halbes Dutzend Mal war oder so etwas. Und das alles ist halt irgendwie organisiert von nicht nur von einer exilkroatischen Organisation, sondern es gibt Dutzende davon. Manche davon haben sogar denselben Namen, nur ein bisschen anders geschrieben. Also es ist aus jugoslawischer Sicht natürlich furchtbar problematisch, dass sich da so eine Art Querfront bildet von Leuten, die jetzt wirklich auch noch also Insiderwissen aus Jugoslawien mitbringen und eben diesen alten Ustascha. Das hast du in den 70er Jahren. Das ist ein äußerst brutaler Krieg. Ne? Und natürlich, was dann passiert ist von jugoslawischer Seite aus, wird auch dieser Krieg dann immer brutaler geführt. Da gibt's dann halt auch in mehreren Wochenabständen halt sozusagen Anschläge, die mutmaßlich vom Geheimdienst durchgeführt werden, auf Leute, vor allen Dingen in Mitte der 70er natürlich auf Leute, die von denen sie glauben, dass sie in dieser Aktion Phoenix verwickelt waren. Und die sind, weil ich hier sehr viel auf die Brutalität der Exilkroaten abgehe, die sind oft nicht minder brutal. Also es gibt da den Fall von einer dreiköpfigen Familie. Der Vater soll halt mutmaßlich in dieser Aktion Phoenix, in diesen Guerilla-Angriff verwickelt gewesen sein. Und der wird dann im Italienurlaub erschossen und damit keine Zeugen zurückbleiben werden, wird auch noch seine Frau und sein 9-jähriges Kind erschossen. Also es ist ein Kampf, ein Krieg, der da ohne Rücksicht auf Verluste geführt wird. Und komischerweise halt irgendwie in Vergessenheit geraten ist.
Kann man sagen, wann das Ganze irgendwie eingeschlafen ist? Das war ja schon vor Ende Jugoslawien, sage ich jetzt mal, also in den 80er Jahren. Tito ist tot. Jugoslawien irgendwie ohnehin schlittert in die Krise so, wirtschaftlich zuerst mal. Hört das dann da einfach mehr oder weniger auf? Kann man sagen, woran das auch liegt, dass das irgendwie so aus der Wahrnehmung auch verschwindet und auch einfach, dass die Attentate weniger werden?
Ja, es gibt so ein paar Fragen, die stelle ich mir auch zum Beispiel. Also eigentlich, bei den Exilkroaten gab es ja immer Planungen für den Tag X, nämlich Tito stirbt. Ja, die große Identifikationsfigur Jugoslawiens stirbt. Was machen wir danach? Und dann, ehrlich gesagt, passiert nix, also fast nix. Dieser Krieg zwischen dem Geheimdienst und den Exilkroaten, der ist auch nicht beendet in den 80ern. Es gibt in den 80ern noch einige Mordanschläge auf Exilkroaten, es gibt auch noch ein paar Terroraktionen. Aber ich glaube, bei den Exilkroaten setzt sich so allmählich die Idee durch, dass sie halt anderweitig aktiv werden können. Und es zeichnet sich ja eine Krise in Jugoslawien ab. Und man setzt da, glaube ich, auf den Faktor Zeit. Zumal sich einfach über anderthalb Jahrzehnte oder 2 Jahrzehnte gezeigt hat, dass der Terror irgendwie auch jetzt nicht die Resultate gezeitigt hat. Was den jugoslawischen Geheimdienst angeht, auch da gibt's noch einiges zu tun, aber ab den 80ern haben die einen neuen Hauptfeind, und das wäre dann schon wieder ein eigener Podcast, nämlich da geht's dann vor allen Dingen gegen Exil-Kosovaren. Und das ist auch nochmal ein Krieg im Schatten, der ehrlich gesagt also nochmal mindestens genauso brutal geführt wird, wenn man sich das dann genau anguckt, aber das müsste ich jetzt ehrlich gesagt nochmal neu recherchieren. Also da verschieben sich einfach die Prioritäten auf beiden Seiten, wenn man es mal ganz ganz profan sagen möchte.
Wir haben jetzt ja schon ein bisschen diese Beziehungen so chronologischer Art oder so, diese Wellen ein bisschen nachgezeichnet. Ne? Wir haben die, nehmen wir es mal, die Original Ustascha Dudes meistens, die halt entweder 45 oder kurz danach es irgendwie geschafft haben, ins Ausland zu fliehen, unter anderem eben auch nach Deutschland. Und wir haben danach eben in diesen mehreren Schichten Exilkroaten, die danach kommen, die ja teilweise da ja schon auch ein Zuhause finden in diesen Verbänden, teilweise sich davon distanzieren, teilweise auch einfach radikaler sind, dann nochmal viel stärker nach dem kroatischen Frühling. Und wir haben jetzt diese, ja, wie hast du es jetzt schon gesagt, so die Prioritätenänderung auf beiden Seiten in den 80er Jahren. Aber dann kommt ja das Jahr 1991 und der Krieg in Jugoslawien bricht aus. Und vor allem auch der, wie er ja dann in Kroatien gesehen wurde, Unabhängigkeitskrieg in Kroatien selbst. Und da ist jetzt meine Frage, wie sehr wurden diese Leute dann oder Leute, die diesen Menschen dann nahe standen, dort aktiv und inwiefern haben wir da eigentlich eine Kontinuität so über Ustascha, Exilkroaten und dann nennen wir es mal so Neo-Ustascha, Hosmiliz, was es halt so da in Jugoslawienkrieg so gab. oder ganz prägnant einfach, hat Kroatien hier nicht eigentlich so ein unaufgearbeitetes Nazi-Problem mit einem Umweg über Deutschland?
Kroatien hat ein ganz schön großes unaufgearbeitetes Nazi-Problem mit und mit seiner Usterscher Vergangenheit, nämlich vor allen Dingen darüber, dass gerne darüber geschwiegen wird oder es verklärt wird. Aber da müssten wir jetzt nochmal einen eigenen Podcast machen. Also erstmal natürlich, als Jugoslawien auseinanderbricht und Kroatien unabhängig wird, nutzen viele von diesen Exilkroaten die Gelegenheit, kehren nach Kroatien zurück. Manche sind es schon vorher. Interessanterweise, kaum einer von denen oder nur ganz wenige von denen haben überhaupt dann unter Tudjman Karriere im Staatsdienst gemacht. Wenn man polemisch wäre, würde man sagen, die waren sogar irgendwie ausgemachten Nationalisten wie Tudjman irgendwie zu irre. Ein paar von denen landen dann lustigerweise beim Geheimdienst. Der kroatische Geheimdienst, der sich dann bildet, der besteht natürlich aus Leuten, die vorher im jugoslawischen Geheimdienst waren, teilweise wirklich diejenigen, die dafür zuständig sind, gewesen sind, Exilkroaten zu liquidieren. Die arbeiten jetzt mit denen dann zusammen. Viele von denen, du hast es schon gesagt, Hoss-Milizen, also rechtsradikale Milizen im Kroatienkrieg, schließen sich denen an. Einige von denen fallen im Krieg. Einige überleben und ja, welche Kontinuitäten gibt es dann? Sagen wir mal so, es ist jetzt auch nicht so, als ob in Kroatien diese Exilkroaten irgendwie ständig als Helden abgefeiert werden, aber wenn man über sie redet, dann sind sie Helden. Ja? Und es gibt da eine sehr einseitige Erzählung. Und du hast mich vorhin gefragt, warum ist das alles in Vergessenheit geraten? Das hat ein bisschen was damit zu tun, denn natürlich die Ex-Geheimdienstler, die für die UTBA-Anschläge verantwortlich sind, die reden nicht so gern über diese Geschichte, weil dann müssten sie sich ja selbst belasten. Die deutschen Behörden reden auch nicht so gern über die Geschichte, weil dann müssten sie sich mit ihrem eigenen Versagen auseinandersetzen. Die Exilkroaten, die bis heute leben, die reden etwas einseitig über die Geschichte. Ne? Wenn es nach denen geht, dann war das alles ein heldenhafter Kampf von ihrer Seite. Den Terror, den es gab, der ist waren alles False-Flag-Aktionen von der UTBA. Und ansonsten waren sie legitime Kämpfer für die Freiheit, die von einem blutrünstigen Regime bekämpft wurden. Ja? Und wenn du nach Kontinuitäten fragst, also so diese ustische Organisation, die zum Beispiel die HOP, die von Ante Pavelic, also von dem fucking ustascher Führer überhaupt, höchstpersönlich als Nachfolgeorganisation gegründet wurde, ja, die hielt sich bis in die 90er. Und einige prominente Leute, unter anderem der ehemalige Kulturminister Kroatiens, Zlatko Hasanbegovic, die waren da Mitglied in ihrer Jugend, ja, und haben sich bis heute nicht davon distanziert.
Es ist komplett naheliegend, so wie du es erklärst und auch irgendwie erklärbar, warum da ja gerade von offizieller Seite auch in Deutschland wenig drüber geredet wird. Aber ist jetzt auch keine Glanzseite des deutschen Umgangs, sage ich jetzt mal, mit solchen Exilnationalisten. Ne? Also es ist schon krass. Ja, aber ich glaube, hier werden wir einfach mal den Cut machen. Ich denke, wenn man da tiefer eintauchen will, genau dafür habt ihr ja euch die Zeit genommen in Krieg im Schatten. Da muss man nicht in einer halben Stunde irgendwie mal das einordnen. Ihr konntet das in 6 Folgen machen. Ja, und wenn die Folge hier erscheint, dann ist Krieg im Schatten seit knapp 2 Wochen draußen. 20. März war soweit, ne?
Genau.
Und überall zu hören, wenn ich das richtig verstehe, wo man eben Podcasts zu hören bekommt. Aber ich packe da auch nochmal einen Link in die Shownotes. Und dir, Daniel, danke fürs Vorbeikommen. Fand ich mega spannend.
Jo, vielen Dank fürs Zuhören. Na, mal gucken, wenn wir dich mal wieder gebrauchen können. Irgendwann sollst du ja auch nicht leben wie ein Hund. Werden dich schon wieder in den Ballerballer-Balkan einladen.
Ja, werft mir mal wieder einen Knochen zu, weißt du. Ich habe ja einfach nichts zu tun ohne euch.
Okay, vielen Dank, Ralf. Und bis bald mal wieder.
Bevor wir jetzt gleich zum Deschalog kommen, möchte ich dich an der Stelle wie immer noch kurz einladen, in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter zu kommen. Denn dort erwarten dich alle 2 Wochen Geschichte in dein Postfach. Dazu Neuigkeiten zum Podcast, was sich bei Déjà-vu-Geschichte so allgemein tut. Du bist dort im direkten Austausch mit mir. Du kannst auf jede Mail antworten und ich melde mich garantiert zurück. Und als Dankeschön gibt es ein exklusives Hörbuch direkt zum Download nach der Anmeldung namens Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Du findest den Newsletter immer in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnik.com/newsletter. Und damit zum Déjà-log. In der letzten Folge habe ich über Texas, die frühe Zeit der USA und den amerikanisch-mexikanischen Krieg geredet. Und meine Frage war am Schluss an euch, wo ihr denn da Unterschiede zwischen Mexiko und den USA seht, vor allem nach ihrer Unabhängigkeit. Die haben ja an und für sich historisch einiges gemeinsam, ehemalige Kolonien werden unabhängig und doch scheint Mexiko
wirtschaftlich, politisch, militärisch so deutlich hinter den USA hinterherzuhinken. Und ich habe da zwei Antworten bzw. auch eine Empfehlung heute mitgebracht. Nämlich einmal hat Martin im Club ein Buch empfohlen. Es heißt Die Macht der Geografie, wie sich Weltpolitik anhand von 10 Karten erklären lässt. Ja, und er wies dabei vor allem auf die Rolle natürlich der Geografie und ganz zentral der schiffbaren Flüsse hin. Die USA sind laut ihm und dem Buch, nämlich mit Mississippi, Missouri und Ohio unter anderem, im Vergleich zu Lateinamerika einfach ziemlich verwöhnt, was diese schiffbaren Flüsse angeht. Und das erklärt die wirtschaftlichen und daraus folgend auch politischen überragenden Entwicklungen im Vergleich zumindest zu einem guten Teil. Also vielen Dank Martin, die Macht der Geografie, wie sich Weltpolitik anhand von 10 Karten erklären lässt, sei hiermit auf jeden Fall empfohlen. Ja, und dann kam noch eine Rückmeldung im Newsletter von Johannes und ich zitiere ihn. Ich würde sagen, es sind mehrere Faktoren. Mexiko war lange Teil eines kranken Imperiums, womit es selbst ja kaum viel gesünder sein konnte. Zumal Spanien auch noch zentralistischer war als das britische Imperium. Und Mexiko hatte dann gleich einen Platzhirsch an der Backe in Form der USA, während die USA selbst erstmal keine allzu relevante Konkurrenz hatte. Zu erwähnen sind auch die Parallelen zwischen dem Ukraine-Krieg und dem mexikanisch-texanischen Krieg. Mit Texas und der Ukraine wollten zwei Länder hier in eine Union ihrer Wahl, werden aber von ihren ehemaligen maroden Besitzern daran gehindert. Und Russland hat mit Putin selbst einen mächtiger Napoleon, der in Wirklichkeit aber eher ein Santa Anna ist. Danke Johannes, geiler Hot Take. Und du, ich weiß nicht, ich kann dem schon ein bisschen was abgewinnen, auch wenn das vielleicht ein wenig scharf an der einen oder anderen Stelle da formuliert ist von dir. Aber ich möchte einfach mal sowohl dir als auch Martin und auch allen anderen für eure Rückmeldungen hier danken. Und diese Woche habe ich wieder eine Frage natürlich dabei, aber eher eine Nachfrage meinerseits, weil das kam, glaube ich, auch im Gespräch schon raus, ich mich da einfach wundere. Waren dir denn diese wirklich zahllosen, brutalen Aktivitäten von Exilkroaten in Deutschland vor dieser Folge bekannt? Weil ich muss sagen, ich wusste davon eigentlich gar nichts. Ich wusste, dass es die UTBA gab, ich habe mal von UTBA-Morden gehört, aber ich dachte, das war halt eher eine einseitige Sache. Wie war das bei dir? Schreib mir da gerne eine E-Mail an die hallo@ralfgrabuschnick.com. Du findest mich aber auch in den diversen sozialen Medien als Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Ja, und egal wie du teilnimmst, bist du dann mit der Namensnennung deines Vornamens hier im Dialog einverstanden. Alle Folgen werbefrei und vieles mehr gibt es übrigens im Déjà-vu Club. Der ist immer in den Shownotes verlinkt. Ich danke dir jetzt fürs bis zum Schluss dabei sein und ich hoffe, wir hören uns wie gewohnt am Dienstag in 2 Wochen dann in unserem nächsten Déjà-vu. Ich freue mich drauf.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu Geschichte Newsletter. Dort erwarten dich abwechslungsreiche Geschichte-Häppchen, 2-mal im Monat direkt in dein E-Mail-Postfach. Austausch mit mir, ich kann dich erreichen, du kannst mir direkt antworten und ich melde mich auch garantiert wieder zurück. Und als Dankeschön das exklusive Hörbuch Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte, direkt zum Download nach deiner Anmeldung. Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnick.com/newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.